Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ja, wir sind jetzt fast schon fertig mit unserer Staffel durch Neubau, aber eben nur fast. Es können noch 14 weitere Folgen kommen, vielleicht.
Ohne weiteres.
Also wir erkunden Neubau und wir haben nach einem Überblick angefangen, Alt-Lerchenfeld zu erkunden. Dann waren wir im Schottenfeld, dann waren wir im Neubau, dann waren wir immer noch im Neubau.
Am Neubau,
dann waren wir immer noch am Neubau, Burggasse, Stiftskaserne. Und dort steigen wir heute wieder ein, nämlich in der Stiftsgasse und schauen runter zum Spittelberg, einer sehr oft nachgefragten Folge. Hier ist sie und ich sage, bevor ich, ihr wisst schon, was sage, nochmal, hört euch die Geburtstagsfolgen und überhaupt den Podcast Erklär mir die Welt von unserem Freund Andreas Sator und seinem Team an, denn die hatten 7. Geburtstag, so wie wir bald.
Alles Gute.
Und haben das gefeiert mit Spezialepisoden, die toll sind. Und ja, listen to them. Also, Fritzi, servus.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Yay.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Also Fritzi, wir stehen jetzt an der Ecke Westbahnstraße, Stiftgasse und schauen Richtung
Siebensterngasse.
Und da ist die Ammerlingasse.
Die Ammerlingasse ist im 6. Bezirk. Das ist die Stiftsgasse, machen wir nicht fertig. Das Ammerlinghaus.
Ich schaue aufs Ammerlinghaus.
Also das heißt, wir haben im Rücken die Leimgrube und haben vor uns und rechter Hand den Spittelberg. Ammerlinghaus ist ein guter Einstieg insofern, weil man wollte ja Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre vielleicht, dort dieses alte Graffelwerk
abreißen
und dort ein schickes, hippes, modernes Viertel hinbauen mit großen Wohnungen und so weiter.
Also Parkplätzen.
Alles. Genau. Und da haben sich aber die Leute gewehrt dagegen und das Ammerlinghaus war eines, wo eben Versammlungen und so weiter
von Bürgerinitiativen waren. Das war eigentlich auch so eine der ersten großen Bürgerinitiativen in Wien, oder? Kann man das so sagen?
Ja, schon, ja. Weil da ist den Leuten dann doch zu viel geworden. Mhm. Diese Abrisswut, die da geherrscht hat. Und das ist eben dann saniert worden.
Das ist entzückende Viertel mit den kleinen Häusern. Und
ja, also vorher war noch die Blutgasse, während die Blutgassen ja unleistbar war. Ich kenne, Spittelberg wird auch also eher nicht Gemeindewohnungsstatus jetzt rein.
Ich dachte, die Blutgasse ist im Ersten.
Ja, aber das war vorher. Die Blutgasse war, glaube ich, noch vor dem Spittelberg.
Was?
Die Renovierung, das wollte man ja auch wegreißen.
Ach so.
Und weil du gesagt hast, das war der Anfang. Also ich glaube fast, das war die Blutgasse.
Ja, aber es war so.
Es war halt die Zeit, wo die Bürger aufgemuckt haben, sozusagen.
Ja, und sich formiert haben und ihre sich, Rechte.
Genau. Mhm. Der Spittelberg war an und es war ja alles Weinbaugebiet. Weinbau, alles Mögliche. Nach den Türkenbelagerungen war ja alles zerstört und dann Weinbau, Rotweiden und was weiß ich nicht. Und dann haben wir ja Arbeiter gebracht und die sind aus Kroatien gekommen und aus dem südlichen Teilen halt, und das hat Grobatendörfel geheißen, das Ganze. Und die sind aber dann weggezogen in den 9., da haben wir, glaube ich, schon geredet drüber. Und es haben sie dort Leute angesiedelt, angesiedelt oder Lokale aufgemacht, und zwar waren da sehr viele von der Stadtgardia. Stadtgardia war eben so eine Stadtpolizei oder Stadtmilitär, und die sind vier Monate besoldet worden, und dann haben sie halt schauen müssen, wie es weiterkommen. Und
also das war nicht, dann sind sie nicht wieder neu angestellt worden, oder?
Ja, wie das genau jetzt geregelt war, weiß ich nicht. Sie haben 4 Monate haben sie gekriegt,
Sold
und dann, um sich weiterzubringen, haben sich sehr viele dort angesiedelt und haben kleine Gastwirtschaften aufgemacht. Und um diese kleinen Gastwirtschaften aufzupeppen, haben sie Kellnerinnen gehabt. Mhm. Diese Kellnerinnen haben sich, um Geld zu verdienen, halt auch prostituieren müssen. Mhm. Das waren, die hat man genannt, entschuldigen, es ist, man kann es heute eigentlich fast nicht mehr sagen, aber es waren eben die Bierhäuselmenschen, haben die geheißen.
Mhm. Nein, das.
Und ja, naja, man ist irgendwie anders.
Ja, 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 ja. Nein, ich sensibilisiert. Sagt, natürlich. Ja.
Und Hübschlerinnen und wie halt die Gehsteig-Schwalm oder Tauben und so weiter. Und das war also wirklich fast kein Lokal, wo nicht die Kellnerinnen
auch anderes bedient haben.
Ja, genau. Und die der Josef II. War zwar selber ein Besucher dort.
Der Josef II., dieser Josef strenge, ein bisschen fadwirkende Beamtenkaiser.
Ja, genau, der hat ja irgendwie schon von der Mutter her, glaube ich, also durch das Verhältnis zur Mutter oder mit, wie das halt war, ein bisschen einen Knacks gehabt. Ja. Dann hat er ja, es gibt irgendwelche Geschichten, dass er mit 18 erst erfahren hat, wie das ist, was man machen muss, wenn man verheiratet ist. Aha. Und er hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man sowas Grausliches machen kann.
Das ist sehr infantil eigentlich.
Ja, er war, weiß nicht, wie, keine Ahnung.
Und hat, nicht sehr körperlich.
Hat dann geheiratet die Isabella von Parma, in die er wahnsinnig verliebt war. Mhm. Und die aber ihrerseits ja angeblich in die Marie-Christine verliebt war.
Ihre Schwägerin?
Die Schwägerin. Und dann ist die gestorben und er hat eine bayerische Prinzessin heiraten müssen, die er nicht einmal angeschaut hat, geschweige denn, dass er in ihr Schlafzimmer gegangen wäre. Und er hat sie von Bediensteten angeblich mit Prostituierten versorgen lassen und ist auch dorthin gegangen. Mhm. Da gibt es ein Lokal in der Gutenberggasse, das heißt zum Weißen Löwen, heute heißt es Witwe Bolte. Mhm. Da hat er irgendwas gemacht, nicht gezahlt oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und der Wirt hat ihn rausgeschmissen. Da steht heute
sehr
noch
erfolgsnah.
Durch diesen Türbogen ist Kaiser Josef geflogen. Also der Wirt hat gesagt, er hat es nicht gewusst, dass das der Kaiser
naja,
ist.
Naja, das war wahrscheinlich auch der Witz dran.
Ja, aber es ist ja völlig wurscht, aber auf jeden Fall war der
sehr schön. Aber ist dieses Viertel von allen möglichen Menschen und Männern besucht worden?
Es ist von allen möglichen Menschen, es war vor allem relativ billig auch. Also man hat jetzt nicht, ja, man hat.
Es waren keine Mätressen und Edelprostituierten.
Genau.
Sondern, ja, okay, verstehe.
Es war ja so, dass man vom Josef II. Wollte, dass er ein Bordell in Wien ein offizielles eröffnet. Ah. Und er hat gesagt, wieso, man muss ja, ich könnte jetzt nicht sagen, nur über den Spittelberg oder nur über, oder sogar über ganz Wien, ein Dach spannen, dann hat man das größte Bordell Europas.
Ja, und man hätte auch dann gleich außerhalb des Linienwalls das größte Wirtshaus. Das
ja, man hat gleich daneben gehabt.
Also Wirtshaus, Bordell.
Ja, es war alles. Du kannst dir vorstellen, was aus dem Ganzen resultiert hat?
Syphilis.
Syphilis, Geschlechtskrankheiten, Syphilis. Und da haben wir also verschiedenste Maßnahmen treffen wollen, um dem vorzubeugen. Es hat zum Beispiel, haben viele Männer geglaubt, wenn sie ihr Werkzeug, das sie benutzt haben, mit einer Schweineschwarte reiben, dass das dann kleine Hautöffnungen verschließt, durch die Bazillen, also die Bakterien in den Körper kommen können. Hat nicht sehr viel geholfen. Aber dann ist der Casanova nach Wien gekommen und der hat propagiert Tierdärme als Kondome.
Ja, das ist natürlich super.
Und die haben schon ein bisschen eine Wirkung gehabt.
Casanova proved quasi.
Ja.
Ich meine, der hat ja wirklich wissen müssen.
Ja, aber er wird nicht die Gebrauchten verkauft haben, sondern. Und angeblich war es so, dass noch so eine Nachfrage war, dass man in Paris nachbestellen musste. Ein Pariser.
Ach so, wirklich?
Ja.
Ach so.
Und.
Jetzt haben wir das auch geklärt.
Auch. In diesem Podcast erfahrt man alles.
Also nicht nur Pariser, sondern auch Pariser Spitz.
Na gut.
Gibt's heute noch.
Ja, sind aber mir zu üppig.
Ja.
Gut, also auf jeden Fall hat der Josef II. 1789 sich gedacht, der bringt da ein bisschen,
Ordnung
rein oder Seriosität und hat in der Gutenberggasse das Patentamt, also den Vorgänger vom Patentamt, was in das Kassen hat, angesiedelt.
Aha.
Und hat sich gedacht, die Beamten werden einen mäßigenden Einfluss auf die Prostitution haben. Es ist aber so gewesen, wie es kommen musste. Es war umgekehrt.
Dass die Prostituierten Patente angemeldet haben.
Genau. Und das hat also auch nichts genützt. Hm. Dann ist, also unter schon der Marie Theresia war die Keuschheitskommission und so weiter und so weiter. Strafen waren, wenn man auf die Prostitution draufgekommen ist, haben die müssen. Zum Beispiel war die leichteste Strafe noch, den Boden vom Stephansdom zu reinigen.
Die Männer oder die Frauen?
Die Männer.
Ja, ich frage nur.
Es geht immer nur um die Frauen. Ich meine, möglicherweise hat es Burschen oder wahrscheinlich auch gegeben, aber dies werden.
Also die Frauen, also die Menschen, die Strafe bekommen, haben dann die Frauen und nicht die Freier.
Ja, klar.
Naja.
Wie
kennt man das? Das ist jetzt, kommt jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis. Oder es ist vielleicht doch alles ganz anders gewesen. Aber nein.
Nein.
Also die Frauen mussten
Die Frauen mussten Boden reiben, die Frauen sind in Körbe gesessen worden, sind ins Nornkettel gesetzt worden. Also die haben.
Das ist elend.
Dabei haben die wahrscheinlich viele von denen gar keine andere Möglichkeit
gehabt. Ja.
Ich glaube nicht, dass.
Das ist, glaube ich, nicht, dass es freiwillig gemacht
haben. Das kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Dann hat es 1873 diese Weltausstellung gekommen und da haben wir also wirklich schon Angst vor einer Syphilis.
Mhm. Epidemie.
Epidemie gehabt. Und da ist eingeführt worden der Deckel. Also
ja.
das heißt, dieser.
Die regelmäßigen Gesunden unter
zweimal in der Woche haben wir gehen müssen, untersuchen, wenn man angemeldet ist. Und alle anderen waren faktisch illegal. Ne?
Ja.
Also die sind halt dann. Auch verhaftet, konnten verhaftet werden. Also an das denkt man alles nicht, oder mit wohligem Schauer, wenn man durchgeht. Obwohl, es ist ja wirklich ein schönes Viertel, schön restauriert. Und
ja, total.
Total, aber halt der Ursprung ist nicht so günstig. Und es war ja so, dass zum Beispiel beim Wiener Kongress sind die Leute teilweise nach Hietzing, zum Dommeier zum Beispiel gegangen. Da war Walzerseligkeit und sehr schön. Und die halt es deftig wollten, die sind am Spittelberg gegangen, weil da ist man gleich zur Sache gekommen. Ich meine, nach dem Dommeier ist man vielleicht auch
zur Sache,
aber da haben wir ein Vorspiel gehabt, mehr oder weniger. Das hast du am Spittelberg.
Nein, nach wie vor eine beliebte Gegend für Dates.
Ja?
Ja.
Ja, es ist ja. Es
kommt
ist,
man zur Sache oder nicht?
Es ist sehr, sehr schön. Und da hat es ihm dann die Spittelberglieder gegeben.
Mhm.
Und diese Spittelberglieder waren auch sehr deftig. Die waren sogar so deftig, dass bis in die 1980er Jahre verboten waren. Da waren sie verschlossen in der Rathausbibliothek, glaube ich, oder Wiener Bibliothek. Konnte man nur wirklich mit, wenn man einen wissenschaftlichen Anspruch erhoben hat, sich die anschauen. Und dann sind die aber freigegeben worden und werden dann.
Also, das ist eine Sammlung von deftigen Liedern, oder
von
was?
Von deftigen Gedichten, Liedern. Und dann ist es so weit gekommen, dass sie eben Lesungen gegeben hat, im Hotel Orient zum Beispiel.
Das war ja schon beliebt, auch damals halt die Mutzenbacher wieder aufzuführen.
Wieder, genau. Und da ist man auch
Erotik.
Genau, Erotik. Und die sind aber so, dass ich sie nicht lesen will, bitte.
Oh, okay. Das heißt, ich muss sie lesen?
Nö, ja.
Ich darf sie lesen? Kann sie
eine
lesen?
Eine Probe, bitte.
Okay,
eine.
Also ich habe hier eine Sammlung von, ich muss sagen, wirklich sehr, ja, direkten,
kann man sagen, dass
Stanzeln
keine Umschreibung
ist. Das Buch, aus dem ich euch gleich vorlesen werde, heißt Zum Schnepfenstrich am Spittelberg. Und ich lese jetzt einfach nur 3, 4, 2 kleine Absätze oder Auszüge
aus. Ich gehe raus, weil ich herröte sonst.
Nein, du hast mir das Buch gegeben. Also zum Beispiel. Ein Mensch wollte die pudern, nur traut habe ich mich nicht. Darauf habe ich meine Nudel in einen Baum eingesteckt.
Da geht der Arme.
Ja, aber gleich darauf ist auch, ja. Jetzt kaufe ich mein Dirndl, ein Zangel und mit, wenn ein anderer will pudern, dass ich ihm die Nudel abzwick. Naja, mein Bub hat eine Nudel wie ein Haberkandl. Und bald er zu mir kommt, wird sie ein Ochsenhörndl.
Okay.
Ja, eins noch vielleicht. Zippel nicht, zappel nicht, greif meinen Nabel nicht. Greif mir mein Ding nicht an, sind Krätzen dran.
Bäh.
Ja.
Na, es kann aber sein, dass das ganz
einfach... Ja, Gesundheitsbewusstsein.
Dass das die Zustände dort beschreibt.
Hier steht, in vielen Strophen der Lieder klingen auch Sorgen um die Gesundheit der freien Frauen und deren Kundschaft an. Eins noch, geleg dich in Zucher und nimm ihn in Tand. Er kann dich nicht beißen, er hat ja keinen Zahnt.
Ne?
Ja, okay. Und wo sind die dann aufgeführt worden in diesen Lokalen?
Dort? Die haben halt dort gesungen, ja. Ich glaube nicht, dass es ein Lokal gegeben hat, wo nicht eine Prostitution stattgefunden hat.
Mhm.
Ja.
Ja.
So viel zum Spittelberg. Der Spittelberg hat übrigens, hört bei der heutigen Breitegasse
auf.
Ja, und dann kommt ja das
Museumsquartier.
Also die Hofstallungen.
Die gehören aber dann schon zum...
Nein, das ist 7. Bezirk.
Ah ja.
Aber die Breitegasse war in meiner Jugend, auch noch später, bekannt für ihre Möbelgeschäfte.
Warum ja, gibt es immer nicht? Noch ein paar.
Ja, wenn du Möbeln hast, brauchst du jetzt nicht Tischler oder was, sondern normale Möbeln, bist in die Breitegasse automatisch gegangen. Ja.
Ah, super. Ja, und am Ende war der Leiner, muss man sagen.
War der, ja, das Karl-Schweig-Hofer-Gassen ist das schon, ja.
Ja. Jetzt und die große Hedy Lamarr-Reni Benko-Gedenkruine.
Mhm, schrecklich.
Ja.
Ja, aber Breitegasse gehört immer noch zum Spittelberg.
Wir reden jetzt noch über einen anderen Teil.
Über den letzten Teil, über den wir reden, stimmt das? Ja, ich glaube schon. Vielleicht gehen wir wieder zurück zum
Ursprung.
Zur Sieben-Sterngassen und gehen Richtung Burggassen wieder.
Mhm. Ja, oder gleich die Burggasse rauf.
Burggasse rauf, ja, zurück. Und dann kommen, dann müssen wir Neustiftgassen wieder zurück. Egal, kommen wir zum
Ulrichsplatz.
Ulrichsplatz.
Zudem habe ich ja auch eine besondere Beziehung.
Und zwar?
Als ich in dem Jahr, bevor ich nach Wien gezogen bin, mit meiner Mama und mit meiner Schwester zu Ostern in Wien war, haben wir da gewohnt. Also direkt gegenüber von der Kirche. Und ich habe das so schön und romantisch gefunden. Urgut. Ja, egal.
Ist es ja auch schön und romantisch.
Ja.
Ich meine, unten ist noch romantischer.
Ja, nein, es war eh unten. Ja. Es war eh unten. Und es hat so wie in einer Kulisse gewirkt, in einer Theaterkulisse.
Ja, ist auch ein bisschen. Aber oben ist eben die Dreifaltigkeitssäule.
Mhm.
Quasi eine kleine Ausgabe, ein kleines Putzi von der Festsäule.
Mhm.
Ist ja Best, anlässlich der Errettung von der Pest sozusagen von den Bürgern,
Gestiftet worden.
Mhm. Speziell von einem, von dem wir dann noch reden. Und auch hat eben oben die Dreifaltigkeit, die Engeln, 9 Chöre der Engel,
mhm,
und die Bestheiligen rundherum, die auf der am Glauben nicht sind. Aber. Und dann gehst runter, auch ziemlich steil, in die Neustiftgasse.
Ja.
Und warum ist es so steil?
Weil es ein Hügel ist.
Ja, aber warum? Warum, wo gehst du hin?
Bergab.
Bergab, und warum gehst du bergab? Warum hat sich dort da entwickelt so viel unten in diesem... Auf der anderen Seite gehst du ja wieder...
Rauf. Ja, da ist ein Bach wahrscheinlich unten gewesen.
Ja, genau. Und welcher?
Puh, der Ottergringer Bach.
Ja, der Ottergringer Bach war das, und da hat sie eben dann, weil wenn du da runterkommst vom Ulrichbergl, da Das ist die älteste Ansiedlung vom heutigen 7. Bezirk.
Ah, wirklich?
Das war Zeismannsbrunn geheißen. Und da hat es nicht erwartet, Wasser gegeben und so weiter. Und darum ist da unten diese Senke.
Sozusagen. Kannst du dich noch an unseren Freund Stefan Schulz, also natürlich, Stefan Scholz erinnern?
Ja.
Der hat mir mal erzählt, dass ein Freund von ihm in einem Haus dort gewohnt hat, unten. Und in dem Keller von diesem Haus war unten ein Bach und eine Brücke über diesen Bach.
Ja.
Ich meine, das gibt es noch. Da gibt es wirklich immer noch fließendes Wasser in einem Haus.
Ja, obwohl an und für sich ist das schon Röhren. An und für sich. Ja, weil der.
Hat er mir erzählt, der Stefan.
Ja, bei starken Regenfällen geht er ja manchmal über dort, der Gringer Bach. Ja. Und das Interessante ist, dass es gibt ja etliche Durchhäuser von jetzt auf die andere Seite.
Ja, auf die Lärchenfelderstraße,
die ja auch auf dieser Seite noch zum 7. Bezirk hat. Und da steht überall drinnen eine Statue.
Vom heiligen Nepomuk. Genau, stimmt. Da ist nämlich, ja stimmt, das ist nämlich ziemlich genau gegenüber, wo dann das tolle, das City-Bikers-Radgeschäft ist. In diesem Durchgang. Sehr nett, sehr nett. Da ist auch eine Bäckerei drinnen. Sehr, sollte man mal durchgehen.
Was beim Ulrichsbergl?
Naja, ein bisschen weiter unten, aber von der Neustiftgasse rauf auf die Lärchenfelderstraße.
Genau. Das ist an und für sich, kommt es raus auf Lärchenfelderstraße 13 und daneben ist 15 und auf 15 ist der Johann Strauß zur Welt gekommen.
Echt? Ich dachte, er ist im Zweiten auf die Welt gekommen.
Nein, da hat er gewohnt, aber auf
Lärchenfelderstraße. Was haben die dort gemacht?
Ja, gewohnt nehme ich an. Und was vorher gemacht haben, könnten wir jetzt am Spittelberg nachlesen. Aber ja, also das sind diese Durchhäuser. Wenn man dann ein Stück Richtung Stadt auswärts gehen würde, würde man also Ecke Döblergassen kommen auf dieses besondere Otto-Wagner-Haus.
Aha, ja.
Neustiftgassen, Döblergassen, das Haus, das er für sich gebaut hat und für die Luise, für seine Frau.
Aha.
Und in dem er auch gestorben ist, also in dem er bis zu seinem Tod gelebt hat. Seine Frau ist ja schon früher gestorben und er hat dann Tagebuch, hat ihr jeden Tag alles erzählt. Naja, weiß nicht, ob er so zum, war, weiß nicht, ob er so eine besonders nette Person war, aber wurscht.
Tagebuch hat er halt geschrieben.
Tagebuch hat er hat ihr Briefe geschrieben. Und dann wieder ein Stück einwärts ist die Kellermanngassen und der Platzl.
Yes, ein berühmtes Platzl.
Und wieso berühmt?
Weil da eine Statue vom heiligen Augustin, nein, nicht heiliger Augustin, sondern Blödsinn, in Wien, der Wiener heilige Augustin.
In Wien.
Ja, also das ist der Augustinplatz.
Ja.
Ja. Ja, also ich meine, ich vermute das jetzt mal. Ich weiß es natürlich nicht. Man kennt ja dieses Lied, O du lieber Augustin. Und man weiß ja, dass der in der Griechengasse in die Pestgrube gefallen ist, weil er so betrunken war.
In die Pestgrube ist er nicht gefallen, er ist
betrunken umgefallen.
Im Randstand gelegen, ja.
Und dann haben die geglaubt, er ist tot. Und dann ist er wieder aufgewacht.
Da haben sie ihn in die Pestgrube am Ulrichsberg geführt und haben ihn dort reingeschmissen. Und es war schon so spät, dass kein, oder warum auch immer, dass kein Kalk drauf gestreut haben, was sie normalerweise mit den Pesttoten gemacht haben. Und wer ist? Er ist dann aufgewacht und hat geschrien und dann war er natürlich überhaupt.
Wieder am Leben?
Überhaupt bekannt, weil er als Überlebender in einer Pestgrube war. Ach. Wobei er der historische Figur ist.
Ah, wirklich?
Ja.
Also das ist wirklich passiert?
Marx Augustin hat der geheißen, also wahrscheinlich Markus. Na, ob das so passiert ist, weiß ich nicht, aber er wahrscheinlich.
Aber es ist passiert, dass ein Mann betrunken war und in der Pestgrube wieder auf
Es ist passiert, dass ein Mann betrunken war.
Auf jeden Fall. Am Spittelberg.
Und also er war bekannt. Aber es gibt ja noch andere. Auf diesem Platz gibt es noch zwei Sachen. Erstens einmal waren die Wiener Werkstätten drinnen, in diesem Haus. Und zweitens gibt es ja da einen Türken, den du vielleicht schon gesehen hast.
Nein.
Auf Höhe, auf Übertürhöhe, würde ich sagen.
Von diesem Haus im Eck?
Am Eck Kellermanngassen und Neustiftgassen. Und da hat es eben sehr lange geheißen, dass hier das Zelt vom Zeltlager von Kara Mustafa war. Mhm. Was ein Blödsinn ist, weil das war
viel zu nah.
Naja, und viel zu klein vor allem. Nicht der Platz. Und auch wenn noch nicht so viele Häuser gestanden sind. Und außerdem war das Zeltlager auf der Schmelz.
Ja, und außerdem wird er sich nicht unten ins Tal sein Zeltlager bauen.
Und er hat aber doch, man weiß, dass er dort einen Ausflug, dass er dort eine Station sozusagen gehabt hat. Und dass er am Turm von der vorigen Kirche, die St. Ulrich war, hinauf ist und geschaut hat aufs Geschehen. Hm. In der Stadt oder am Glacier oder was auch immer. Das war, aber das Zeltlager ist sicher nicht dort gestanden. Aber der Türke,
ah, das ist sehr interessant.
Der Türke ist dort.
Ja, das sind genau solche Geschichten, das muss man halt wissen, gell?
Ja.
Oder sich von dir erzählen lassen.
Genau. Und wenn man dann ein Stück weiter geht, kommt man linker Hand in die zur Mechitaristengasse.
Ja. Da hast du mal eine Anfrage bekommen, ob du darüber was erzählen kannst. Jetzt ist es soweit.
Ja, also erstens einmal Ulrichsbergl, kennst du vielleicht das Lied da drunter am Ulrichsbergl, da steht ein kleines Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher zu Hause. Und Handschuhmacher war der Vater vom Josef Lanner.
Dem Komponisten?
Dem Komponisten, naja, den ja, Walzerkönig,
Vizekönig?
Walzerkönig, Walzerkollegen vom Vater, vom Johann Strauss Vater. Und der ist in der Mechitaristengasse geboren. 1801.
Was ist Mechitaristen überhaupt?
Die Mechitaristen sind ein armenischer Benediktinerorden, die dann auf einer Insel bei Venedig beheimatet waren und um Anfang des 18. Jahrhunderts nach Wien gekommen sind. Nein, des 19. Jahrhunderts, entschuldige, so spät, also 1805. Mhm. Dann sind sie nach Wien gekommen und haben dort ein Kloster bauen lassen vom Josef Kornhäusl. Mhm. Das ist lange große in der Mechitaristengasse. Mhm. Und die Kirche, die ist von Camillo Sitte, den haben wir, glaube ich, schon, das war so ein Architekturtheoretiker, gebaut. Und die haben also dort eine sehr bekannte Bibliothek, auch mit vielen Werken in zyrillischer Schrift. Und haben auch eine Druckerei gehabt, wo es auch zyrillische Bücher gedruckt haben. Und was, also ist sehr interessant, ein Museum, wenn man reingeht, wird man sehr enthusiastisch geführt. Dort hat zum Beispiel teilweise, da war der Franz Werfel, der wahrscheinlich die Literatur gebraucht hat, um die 40 Tage des Musatag zu schreiben. Und er wird nach wie vor also dort sehr, sehr verehrt. Mhm. Weil er eben über den Genozid an den Armeniern berichtet.
Am Beginn des 20. Jahrhunderts, oder?
Ja.
Genau, nach den Türken. Ja. Ich habe gehört, also ich frage ja oft Leute nach ihren Lieblingsplätzen in Wien oder nach besonderen Tipps. Und ein Freund von mir hat gemeint, sein Lieblingsort sei das Mechitaristenkloster, was mich sehr gewundert hat. Und dann hat er mir erklärt, weil dort gibt es eine Schnapsausgabe.
Mechitaristen, der grüne Likör, Mechitaristenlikör, ganz bekannt.
Ich habe ihn, wirklich?
Ja. Also ich glaube grün ist er.
Naja,
ist aber ein Likör. Kannst dort kaufen.
Werde ich probieren.
Ja, musst aber dann schauen, dass du nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommst.
Ja.
Weil daneben ist ja gleich das Justizministerium.
Das stimmt.
Das Palais Trautson.
Palais?
Trautson.
Ah,
Trautson ist...
Ich habe immer gefragt, was das eigentlich für ein Palais ist.
Ja, das hat ein gewisser Trautson, der war der Erzieher von Josef I. Mhm. Erbauen lassen.
1600 irgendwas?
Ja, er ist dann 1720, glaube ich, gestorben oder 1730. Nach Plänen von Fischer von Erlach. Und auch das wollte man in den 1960er Jahren niederreißen. Mhm, okay. War eine gute Idee. Und dann haben wir es aber. Es ist dann unter der Maria Theresia geworden für die ungarische Leibgarde, die Unterkunft.
Aha.
Daneben waren die Stallungen, das ist jetzt ein Park, beziehungsweise das 25 Hours.
Ja, und das Studentenheim früher. Ja.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite, also Neustiftgassen und Museumstraßen oder Landesgerichtsstraßen, mhm, war das Café Weghuber. Mhm. Das, da war ein riesiges Haus, das Spaliererhaus hat das geheißen, großes Spaliererhaus. Mhm. Spalierer waren Tapezierer. Mhm. Und da war eben ein Tapezierer, ich glaube ein gewisser Fritz hat der geheißen, der eben einen Großteil von der Dreifaltigkeitssäule gespendet hat, oben am, von der Ulrichskirche. Und das war dieses Café Weghuber, war ganz, ganz bekannt. Schachspieler und alles Mögliche. War sehr groß und hat einen riesigen Garten gehabt. Und zwar dort, wo jetzt das Volkstheater ist und wo der Weghuberpark ist. Es muss riesig gewesen sein. Und das, das sogar wie die, also dann hat man diesen Park, hat die Stadt übernommen und hat auf dem Grund eben 1889, glaube ich, das Volkstheater gebaut.
Von Helmer und Felder?
Von deinen Lieblingen, Felder und
Helmer. Überall in der ganzen Kantonmonarchie die gleichen Theater gibt?
Ja.
Ah ja.
Und das war für die, hat, ist, der Grund ist den Bürgern vom Kaiser Franz Josef geschenkt worden. Und die wollten da halt ein Gegenstück zum Hofburgtheater, ein bürgerliches Theater.
Ja. Verstehe.
Es sind auch sehr wenig Logen, weil man das quasi demokratischer machen wollte.
Ja.
Und war in meiner Jugend, sage ich heute oft in meiner Jugend, fällt mir auf, wahnsinnig beliebtes Theater, Abonnementtheater, das hat ja der Gewerkschaft gehört.
Aha, okay, wusste ich nicht.
Vielleicht gehört das noch immer, das weiß ich nicht. Und das war immer, das war so, die Schauspieler haben angefangen irgendwo in einem kleinen Theater, dann Volkstheater, dann Josefstadt war die nächste Stufe und dann Burgtheater. Und haben aber tolle Stücke, also mit Gwaltinger und die Schmiedinger hat dort angefangen und der Wolfgang Hübsch und also wirklich, es war auch lustig, wenn es in der Nachmittagsvorstellung gegangen bist, haben die Leute halt Wurst zusammengegessen. Also. Aber war, hat ja nicht gestört, waren wirklich sehr, sehr, cool, sehr gute Sachen.
Ja, und das Café, die Rote Bar ist ja immer noch cool.
Die Rote Bar, dann hat es das Führerzimmer gegeben, das ja der Schottenberg, wie er Direktor geworden ist, glaube ich, die Paneele runternehmen hat lassen und nachher wieder musste auf eigene Kosten raufgeben. Dann ist dieses Haus abgerissen worden und es ist dieses Haus, das jetzt, das du vielleicht kennst, hingebaut worden. Also das heißt, hinterm Volkstheater.
Ja, dieses Haus wollte ich gerade erwähnen, weil das ist so besonders.
Das ist ein Wahnsinn.
Das ist, schaut aus wie ein Haus in Paris. Ich war sogar mal drinnen und dort habe ich sogar den Alexander, kennengelernt. Doch, ja, kann man sagen.
Ja.
Ja, der hat dort gearbeitet in dem Haus, ganz oben, super Haus. Ja, da mit war seinem Innenhof, ja, schaut aus wie in Paris.
Oben, na, vor allem oben mit die Engel oder was, ich denke mir immer, was hat dieser Mensch, der das bauen hat lassen, für Selbstbild gehabt. Das ist, er muss sich sehr gut eingeschätzt haben.
Ja.
Georgisches Restaurant ist jetzt drinnen.
Ja.
So war ein Riesenhaus, dann, ich weiß nicht, war die Madame Dora, die Fotografin, oder ein anderer sehr bekannter Fotograf, der Angermeier, glaube ich, oder Angerer. Es war ein sehr bekanntes Fotostudio drinnen.
Ja. Na, ich habe auch mal eine Bekannte von mir, hat dort auch einmal eine Fotoausstellung in dem Haus gemacht. Das war lustig. Ja.
Vielleicht eh in dem.
Ja, das war cool. Und unten ist natürlich das Bellaria-Kino.
Genau. Das leider Gottes noch immer nicht offen hat, soweit ich weiß. Ja. Aber sie wollen es ja.
Wo eben diese ganzen Heimatfilme und alte Filme gezeigt worden sind, von denen wir zuerst geredet haben, vor drei Folgen.
Ja, vor einer Ewigkeit. Aber wir kommen zum Schluss.
Wir kommen zum Schluss.
Weil wir überqueren die Burggasse und gehen bei einem Seitentürl Stiegen runter.
Ins Museumsquartier.
In die Hofstallungen, sein Museumsquartier ist es noch nicht, und kommen direkt zum Oktogon.
Oktogon.
Das Oktogon ist jetzt die Bibliothek vom Architekturzentrum. Mhm. Und das war eine Bonnie-Reithalle für die Kaiserin Elisabeth.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja. Und da gehst du, also da geht man ganz selten, aber es ist interessant.
Im hinteren Teil, oder was?
Ja, ganz hinten. Und wenn du drauf schaust, siehst, wie hoch, also wie tief das da runter geht. Und kannst dir vorstellen, dass dort der Kara Mustafa und der Napoleon und alle, die Wien belagert haben, gestanden sind und geschaut haben. Und dann gehst du weiter ins Museumsquartier, aber das
ist eine andere Geschichte.
Ist eine andere Geschichte.
Vielen Dank für diesen schönen Rundgang.
Langen?
Langen, langen Rundgang. Viel Erzählenswertes, auch viele schöne persönliche Geschichten. Ja.
Ja.
Ja, als wir jung waren.
Du red was.
Ja, ich sage herzlichen Dank, liebe Fritzi, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Dir auch und Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.